Herzlich willkommen. Ja, ich habe euch eine Adventsgeschichte mitgebracht. Ja, mögt ihr vielleicht sagen, ja Jochen, klar, es geht doch um Gott, es geht um Jesus. Aber ja, das ist ja ein Gottesdienst, ne? Aber überlegt mal, was passiert denn derzeit bei uns in der Pandemie im Gottesdienst? Was passiert denn vor dem Gottesdienst? Im Sommer war das immer ganz besonders gut sichtbar. Da hat erstmal einer gelbe Streifen draußen geklebt. Und dann saß er im Vorraum und hat dann auch noch die Registratur gemacht. Vor dem eigentlichen Gottesdienst. Also, was meint ihr, um welchen Vater, um welchen Sohn geht ihr? Geht es hier? Man denkt natürlich an Jesus, an Gott, aber um die geht's nicht. Es heißt nicht Vater und Sohn eine Weihnachtsgeschichte, es heißt Vater und Sohn eine Adventsgeschichte. Advent, Ankunft. Und die Vorbereitungszeit vor der Ankunft, wenn man es ein bisschen genauer eigentlich nehmen will. Jesus ist an Weihnachten angekommen, aber vorher lief auch noch einiges. Gott hat sein Kommen von langer Hand vorbereitet. Denn wenn wir mal in die vier Evangelien schauen, was kommt denn da immer als erstes? Starten die Evangelien mit Jesus? Nein, sie starten mit Johannes dem Täufer. Johannes war der Vorläufer von Jesus, sein Ankündiger, sein Wegbereiter. Wenn jemand die Adventszeit, die Ankunftszeit mitprägt, dann Johannes. Die Geburt von Jesus wird in Lukas 2 berichtet. Die Geburt von Johannes in Lukas 1, also vorher. Die gehört ganz zentral in die Adventszeit, denn mit ihr beginnt das Lukas-Evangelium. Wollen wir mal hineinschauen, Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Lukas 1, 5 bis 25 und 57 bis 66. Lukas 1, 5 bis 25 und 57 bis 66. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer zu bringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien ihm Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen, und Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen.« Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte nun zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Bin ich doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Nun den Sprung zu Vers 57. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr so auf wunderbare Weise geholfen hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach: Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich: Was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Reset bitte. Nö, tut sich nichts. Technik, die begeistert. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Geht's jetzt? Zacharias und Johannes. Vater und Sohn, eine Adventsgeschichte. Und fangen wir mal an mit den Eltern. Zacharias und Elisabeth. Ein Ehepaar und wir haben hier 3 Kennzeichen. Das erste ist, Zacharias und seine Frau lebten so, wie es Gott gefiel. Heißt natürlich nicht, dass sie sündlos waren, aber sie hatten das Herz auf dem rechten Fleck. Es waren 2 charakterfeste, zuverlässige Menschen und ihr höchstes Ziel war, Gott mit ihrem Leben zu dienen. Sie hatten Freude an Gott und Gott hatte Freude an ihn. Sie waren kinderlos, er war Priester. Ja, und das war natürlich etwas Trauriges. Sie waren kinderlos. Kinderlosigkeit war für die Menschen ja damals eine mittlere Katastrophe. Zum einen, wer keine Kinder hatte, hatte keine Sozialversicherung. Denn die gab es damals noch nicht und die Kinder sorgten ja praktisch für die Eltern. Es war ein anderes Wort für Pensionskasse, wenn man so will. Und leider gibt es ja heute auch noch auf unserem Erdball Völker und Gesellschaftsschichten in anderen Ländern, wo das noch der Fall ist. Dass eben viele Kinder eigentlich dann die Altersversorgung bedeuten würden, mit sehr negativen Folgen für Mutter und Kind sehr oft. Aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen war es schlimm, denn damals war es ja eine Schmach. Wer keine Kinder hatte, war man denn bei Gott in Ungnade gefallen? Ja, wer keine Kinder bekommt, der muss doch wohl von Gott gestraft sein, so dachten die Leute. Und wie wir es im Psalm 127 ja auch gelesen haben, im Vers 3, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und wem Gott dieses Geschenk vorenthält, der muss doch was faul sein, der muss doch was ausgefressen haben, irgendwas getan haben, was Gott missfällt. Ein kinderloses Ehepaar wurde verachtet, argwöhnisch angesehen. Die waren doch nicht wirklich fromm, oder? Zacharias und vor allem Elisabeth, die haben bestimmt sehr, sehr viel darunter gelitten. Und doch lebten sie so, wie es Gott gefiel. Und während dadurch, dass Lukas es eigentlich nebeneinander stellt, Frömmigkeit, Kinderlosigkeit, macht er doch klar, sie waren nicht von Gott gestraft. An irgendeiner Schuld von ihnen lag es nicht, dass sie keine Kinder hatten. Es musste einen anderen Grund dafür geben. Und der Leser denkt, wer weiß, vielleicht ist der Grund, dass Gott noch etwas ganz Besonderes mit ihnen vorhat. Na, die Neugier ist ja hoffentlich geweckt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, und das Dritte, was von Zacharias dann berichtet wird, er war ein Priester. Aha, war im Tempel tätig, der Tempel war sein Arbeitsplatz. Und wenn wir dann so weiterlesen, ja schön, Rauchopfer und so weiter. 18.000 Priester und dann mit losarbeiten. Jede Klasse der Priester, es gab 24, kann man in Chronik nachlesen. 24 Klassen insgesamt, jede Klasse war zweimal pro Jahr für eine Woche mit dem Tempeldienst dran. Die übrige Zeit lebten sie wohl außerhalb von Jerusalem. Wird ja auch von Zacharias gesagt, dass er nach seiner Arbeitswoche zu seiner Frau zurückkehrte. Keiner sonst im Volk durfte diesen Tempeldienst verrichten, nur die Priesterklassen praktisch. Tieropfer, manchmal ins Heiligtum durften sie rein, Tisch mit den Schaubroten zurichten, alles anmachen, was zu leuchten hatte. Der Raum war strikt tabu, jeden Vormittag, jeden Nachmittag. Ganzes Tier, Rind oder Schaf musste geopfert werden. Morgen- und Abendbrandopfer, es fand im Vorhof statt, also es war unheimlich viel zu tun. Und dann auch das Rauchopfer auf dem Rauchopferaltar. Der Rauch sollte symbolhaft wie ein Gebet zu Gott emporsteigen. Dann kniete sich der Priester nieder, um für das Volk zu beten. Und wenn er das Heiligtum dann wieder verließ, trat er vor die Volksmenge und segnete sie mit dem Segen Aarons. Den sagen wir auch oft am Ende unseres Gottesdienstes, der Herr segne dich und behüte dich. Nun, diese spezielle Aufgabe des Räucherwerks anzünden, das war eigentlich ein Highlight im Leben eines Priesters. Der Gipfel des Dienstes, besser ging es nicht mehr. Nur noch der Zutritt zum Allerheiligsten, aber wer durfte denn da schon rein? Nur der amtierende Hohepriester. Und auch nur ein einziges Mal im Jahr, an Yom Kippur. Für den normalen Priester war im Heiligtum Endstation. Aber allein schon da hinein zu dürfen, war eine Riesengeschichte. Die Krönung jeder priesterlichen Laufbahn. Und die erlebte beileibe nicht jeder. Es gab viele Kandidaten, 18.000 etwa. Jeden Morgen, jeden Abend wurde ausgelost, wer der Glückliche sein durfte. Thorsten, du hast eine Steilvorlage gegeben, du hattest die Ehre, hier vorne zu stehen. Ja, wie Zacharias dann auch. Die Schlange war lang und wen das Los dann traf, der konnte sich freuen. Aber danach durfte er nie wieder in seinem Leben antreten, nur einmal im Leben. Und es gab einige, die kamen kein Mal dran. So müssen wir uns das vorstellen. Wie müssen die sich gefühlt haben? Wir haben ja auch so unsere Aufgaben. Ja, hat man die Freude daran, wenn man das machen kann, wenn man das machen darf. Wir können uns jetzt nicht als einen Personalüberschuss über Personalüberschuss beklagen. Aber ich denke, jeder, wenn er mit Freude dran geht, seinen Beitrag zu leisten, dann greift das Ganze ineinander. Sehr, sehr schön. Los wird gezogen, Zacharias. Mensch, das ist sein Tag. Und dann geht er rein, zündet an und dann auf einmal fährt er zusammen. Wie? Auch noch ein Engel? Woher wusste der überhaupt, dass das ein Engel ist? Steht nirgends. Aber es ist doch so viel von Engeln die Rede auch, ganz im ganzen Umfeld hier. Der Ankunft des Johannes, der Ankunft Jesu Christi. Merken wir was? Gottes Reden fängt viel früher an. Natürlich im Alten Testament, wir kennen die Stellen wahrscheinlich alle. Aber es verdichtet sich immer mehr. Zacharias erschrickt. Was macht er jetzt? Das ist ein Wesen Gottes. Kann ich vor dem bestehen? Hält er mir jetzt meine Sünden vor? Aber der Engel bringt den Satz: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Und Zacharias wundert sich weiter. Ein Mensch kann nicht ins Heiligtum. Ja, muss ein Engel sein. Kam sie vor wie ein Traum, wie im Traum. Wir denken vielleicht, es ist unmöglich, aber wie gesagt, die Engel waren umher und so auch verdichtet viele Erscheinungen. Und die weisen ja darauf hin, dass Gott irgendwie in der Nähe ist und der sichtbaren Welt so nah wie es nie zuvor war. Und auch schon ein Hinweis eigentlich, dass ja Gott in seinem Sohn sichtbar werden wird. Die unsichtbare Welt soll sichtbar werden. Und das Einzigartige steht bevor. Gott wird Mensch. Und so hat Zacharias nun auch erlebt, dass es eben etwas Besonderes war. Es ist los auf ihn gefallen, Räucheropfer. Engel kommt. Kann es noch besser werden? Ja. Du bekommst einen Sohn. Nicht nur irgendeinen Sohn, so einer wie Elia. Engel? Räucherwerk. Engel? Sohn? Einer wie Elia? Er kann es fast nicht fassen. Und dann noch dieser Spezialauftrag. Er wird vor dem Allerhöchsten hergehen. Spezialauftrag von Seiten Gottes. Manchmal denken wir ja, oh weia, wenn eine Sache kommt, dann kommen noch einiges mehr andere mit dazu. Ne? Ich habe es im Juli wie am Freitag gesagt, Benny erinnert sich wahrscheinlich. Ne? Wenn ich mal so richtig daneben hause, manches Mal, sündige, ich muss bekennen sogar, sehe in dein Auge. Kommt dann Gott und sagt, Freundchen, jetzt wirst du was erleben. Wisst ihr, was ich dann schon oft erlebt habe? Geschenk über Geschenk über Geschenk über Geschenk. So dass ich dann zu Gott gesagt habe, sag mal, geht's noch? Ist das dein Ernst? Ich mache dir hier das Leben schwer und du beschenkst mich auch noch. Nun, Gott ist einfach nur gut und er schenkt hier dem Zacharias die ultimative Krönung. Krönung 1. Er darf ins Heiligtum. Nicht ins Allerheiligste, aber ins Heiligtum. Krönung 2. Er begegnet einem Engel. Krönung 3. Er bekommt einen Sohn. Und die vierte. Der Sohn ist von Gott zu einer großen Aufgabe bestimmt. Und wie reagiert der Zacharias? Ich muss bei solchen Sachen immer an Gideon denken. Gehe hin in dieser deiner Kraft. Ja, woher soll ich denn wissen, dass? Und das mündet ja darin, dann mit dem Vlies, trockenes Vlies, nasser Boden, trockener Boden, nasses Vlies. Gott verliert nicht die Geduld. Einmal hat es getan bei Mose. Ja, ich weiß nicht, ob die mich akzeptieren. Ja, ich weiß nicht, ich kann so schlecht reden. Ich stelle dir jemand zur Seite. Ach, schick doch, wen du willst. Endlich habe ich dich, du Feigling. Aber nicht bei Zacharias. Zacharias wendet natürlich ein, was man einwenden würde. Bin doch alt. Meine Frau ist auch alt. Wie soll denn das gehen? Wahrscheinlich ist ihm in dem Augenblick auch hochgekommen, Mensch, gucken wir uns doch bitte schön Abraham und Sarah an. Isaac, was ging denn da? Jakob, was ging denn da? Also Zacharias fragt, wie geht das denn? Ja, und er kriegt ein Zeichen. Stumm wird er. Er wird stumm sein und nicht mehr reden können. Der stumme Zacharias. Nun, Wir mögen das vielleicht, es ist ja alter Bund, als Strafe Gottes ansehen. Jetzt muss der erstmal seinen Mund halten, der kommt nichts mehr raus. Darum, dass er praktisch dem Engel keinen Glauben geschenkt hat. Wir denken vielleicht an ähnliche Ereignisse im Alten Testament. Kommt es uns vielleicht übertrieben hart vor? Ja, im Alten Testament wurden ja auch einige getadelt. Abraham, Gideon, Hiskia, um nur ein paar zu nennen. Warum ist das in unserem Fall anders? Der Engel gibt keine Begründung für das Urteil. Vielleicht will er einfach nur eine ganz eindeutige Situation schaffen im Auftrage Gottes. Ausgerechnet an dem Tag fällt das Los auf Zacharias. Glaubt ihr etwa, das Los hat ihn zufällig erwischt? Denke nicht. Gott hat es so gelenkt. Zacharias befindet sich am heiligsten Ort, den er je betreten darf, betreten kann. Ein Engel höchstpersönlich bringt ihm gute Nachricht, nicht ein Mensch. Gott hat alles so arrangiert, dass eigentlich kein Zweifel mehr möglich ist. Wenn Gott nicht zu diesem Zeitpunkt und an diesem Wort und durch diesen Boten spricht, wann dann? Wo denn dann? Wie überhaupt? Und trotzdem zögert Zacharias, ihn zu glauben. Menschlich, wir würden es wohl auch tun. Könnte es wirklich sein? Das Stummsein des Zacharias, eine Strafe für seinen Unglauben. Könnt ihr eigentlich einen positiven Zweck eigentlich auch in diesem Stummsein erkennen? Es gibt drei. Das Stummsein ist ein Beweis, dass Gott ihn ernst nimmt und ihm einen Sohn geben will und geben kann. Er hat ein Zeichen gebeten und er bekommt es. Warum kann ich jetzt nicht mehr darüber sprechen? Eigentlich, er müsste doch übersprudeln, wenn er rauskommt, ne? Aber nichts dergleichen. Wenn ihr euch mal überlegt, so in der Politik, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, als Joschka Fischer Außenminister war, dann war mal eine Situation, eine sehr ernste Situation, ich weiß nicht mehr, was es im Einzelnen war, und er kommt aus einer Sitzung heraus, es wurde sondiert, es wurde gesprochen und so weiter und so fort. Er tritt aus dem Gebäude, 30 Mikrofone vor ihm, und er war nicht stumm. Er sagt das Einzige, ihr lieben Leute, ja, bis gerade mal vor 10 Minuten bin ich ins Bild gesetzt worden und habe alle Informationen bekommen und musste jetzt erstmal sondieren. Glaubt ihr wirklich, dass ihr von mir jetzt erstmal eine Antwort haben könnt? Ich muss jetzt erstmal nach Hause gehen und muss das für mich sondieren und organisieren. Aber wir müssen doch noch warten, so sinngemäß ungefähr. Ja, Zacharias bleibt der Medienrummel erspart. Er ist ungewöhnlich lang geblieben. Keine Erklärung kann er nicht. Es geht gar nicht. Und wenn Sie sich schon gewundert haben, wenn er gesagt hat, ich kriege so, der hat sie ja nicht mehr alle. Guckt doch mal, wie alt er ist. Und seine Frau erst. Ihr lieben Leute, wird ja wohl gar nicht gehen. Ich habe einen Engel gesehen, doch. Also weißt du jetzt wirklich, jetzt übertreibst du aber. Also Zweifel an Gottes Güte hätten sich praktisch fortgesetzt in dem Augenblick. Und mit dem Verstummen beschützte Gott ihn. Übrigens, wenn ihr euch daran erinnert, Elisabeth zog sich 5 Monate zurück und er ging ja auch nach Hause, außerhalb Jerusalems. Keine Paparazzi, keine Journalisten, die hinter ihm her sind. Keine Fernsehanstalt, die 30 Übertragungswagen vorm Haus aufbauen. Nichts. Gar nichts. Und Elisabeth kriegt das gesagt und denkt, du liebe Zeit. Ja, und auf einmal. Der Umhang hat mir gestern aber noch besser gepasst. Ui, habe ich mich übergessen? Sie ist schwanger. Und erst als es dann wirklich sicher ist, dann kommt sie raus und das ist ja dann auch die Zeit. Als Maria zu ihr kam, nach der Ankündigung, dass sie Jesus gebären sollte, und das Kind hüpfte im Leib von Elisabeth. Also auch für Elisabeth ein Zeichen. Wer bin ich? dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Auch sie bekommt eine Riesenfreude beschert, nicht nur der Zacharias. Gott nimmt Elisabeth mich mit hinein und denkt zurück an Vers 25, die Menschen verachteten mich. Aber Gott hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Ja, und der dritte Zweck, beziehungsweise der vierte, es ist ein Ansporn, für Zacharias auf seinen Sohn zu warten. Du wirst so lange stumm sein, bis das eintrifft. Jetzt ist es an Zacharias, nehme ich Gott ernst. Ich kann erst wieder reden, wenn mein Sohn geboren ist. So lange muss ich durchhalten. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, ne? Kleine Kinder sagen manchmal am 26. Das muss ich wieder ein ganzes Jahr warten, bis Weihnachten ist. Ja, er muss warten. Er muss hoffen. Jetzt kann er üben, Gott zu vertrauen, nicht länger skeptisch zu sein. Wenn er jetzt noch zweifelt, riskiert er, für immer stumm zu bleiben. Und das kann es ja wohl nicht sein. Das Stummsein gibt Zacharias Hoffnung. Und sie bringt dann den Sohn zur Welt und dann kommt eine weitere Ungewöhnlichkeit. Ja, der Junge heißt ja bestimmt Zacharias. Nee, der heißt Johannes. Der Sohn ist da und jetzt darf Zacharias sich wieder äußern. Er tut es erstmal, indem er aufs Täfelchen schreibt, der heißt Johannes. Also, es ist so, dass beide Leute, ich sage mal, unabhängig voneinander sagen, nein, Johannes soll er heißen. Und was tut er als erstes? Als er wieder reden kann, er preist Gott. Er singt ein Loblied auf Gott. Jetzt kann er sein ganzes Inneres richtig ausschütten. Er ist nicht bitter geworden über die Zeit. Es wird klar, böse auf Gott. Er ist nicht griesgrämig geworden. Stattdessen mit einem Schlag, was sich angestaut hat. Das Lob Gottes. Er hat erlebt, wie seine Elisabeth schwanger wurde. Spätestens da waren alle Zweifel widerlegt. Er fing an, sich auf seinen Sohn zu freuen. Dachte immer daran, Spezialauftrag. Menschenskind nochmal, was wird denn aus dem? Alles platzt aus ihm heraus. Freude, Staunen, Zuversicht, Dankbarkeit. Dann kommen die Verse 67 bis 79. Es ist der sogenannte Lobgesang des Zacharias. Zacharias preist den Herrn. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, Vers 67, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hat. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht Heiligkeit, Gerechtigkeit, in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst dein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes bleiben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran, wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis auf zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Es ist so schön, das zu sehen. Was kommt als erstes? Das Loblied auf Gott. Der Messias wird gepriesen. Der wird kommen. Der wird kommen. Und einer darf vor ihm hergehen und das ist mein Kind. Also er kennt, ich sag mal so, er kennt die Hierarchie, die Anbetung zuerst. Und er ist voll des Lobes. Und er weiß auch, endlich kommt der, der uns aus dem ganzen Schlamassel rausholt. Endlich. Mensch, und wer bin ich? Wer ist mein Johannes? Dass er das alles in die Wege leiten darf, sagen wir mal so. Ihr versteht es, glaube ich, recht. Jesus, der Sohn Davids. Jesus noch nicht geboren. Aber es ist ganz klar, der Besuch bei der Elisabeth von der Maria, es passt alles 100% zusammen. Johannes. Das Schöne ist, dass eben Zacharias Gott preisen kann, dass er den Retter und Messias gesandt hat. Jesus Christus. Und das Zweite eben, dass sein Sohn Johannes Wegbereiter ist. Zacharias war sich bewusst, er lebt in der Adventszeit, in einer Übergangszeit. Unterrichtlich würde man das Scharnierstelle nennen, zwischen altem und neuem Bund. Advent in der Person des Johannes. Ihr wisst ja selber, es war schon ein, mancher würde heute salopp sagen, schon ein seltsamer Vogel. Kamelhaar gewandt, wilder Honig, Heuschrecken zu essen. Aber er war der Mann in der Wüste, zu dem die Leute aus Jerusalem, Judäa in hellen Scharen gelaufen kamen, bei dem sie ihre Sünden bekannten, von dem sie sich in Jordan taufen ließen. Er war aber auch der, der sagte, nach mir kommt einer, der ist größer als ich und er war schon immer da. Johannes weiß es einzuordnen. Er weiß seine eigene Stellung einzuordnen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird mit dem Heiligen Geist taufen. So steht es in Markus 1, Vers 8. Und als Jesus zu ihm kommt, seht hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes ist die Adventsgestalt schlechthin. Sind wir auch Adventsgestalten? Kommenden Sonnabend ist Kalenderverteilaktion. Möge der Herr uns dazu Adventsgestalten machen. Falls es zum Gespräch kommt. Und wenn nicht, vergesst bitte nicht. Vergesst bitte nicht. Selbst wenn ihr den Mund nicht aufkriegt unter Umständen, so stumm seid wie Zacharias. Das macht nichts. Ich selber habe es schon erlebt, dass es war eine Lehrerausbildung. Und da kommen da ja so psychologische Spielchen manchmal dran. Und es ist jemand hier im Raum, der wurde vorher ausgewählt, es ist jemand hier im Raum und der ist wie beim Baum eine Eiche, Farbe, Anthrazit, Automarke wurde genannt, noch ein paar Sachen. Und auf einmal grinsen mich alle an. So, hä? Wollt ihr mich? Ja klar, du bist die Ruhe selbst, du bist der Souverän. Hätten die mitgekriegt, was in mir abgeht. Hätten die mitgekriegt, du bist ja ein Chaot, ey. Es war ein Auf und Ab. Zweifel, Traurigkeit, depressive Verstimmungen. Manchmal Großkotzigkeit, so irgendwie, aber es kam nie raus. Und was ich bei Jesus sowieso immer toll fand, wenn ich Fehler gemacht habe, anderen Leuten gegenüber, und sagte, dann spreche mit ihnen, sagte, tut mir aufrichtig leid, das und das und das habe ich gesagt und es tut mir. Hopix habe ich nicht mitgekriegt. Aber mein lieber Gesangsverein, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, was sie da gesagt haben. Da habe ich auch gesagt, was machst du da? Und so muss es Zacharias gegangen sein. Johannes ist sich bewusst, er muss Gott verherrlichen, er läuft vorneweg und er will es treu tun. Und was auch so schön ist, er weiß, wer er ist, was Jesus auch über ihn sagt. Der Letzte im Alten Bund, er ist die ultimative Krönung personell des Alten Bundes. Nach Mose, Abraham, Isaak, David, nennt Namen, Er ist der Höchste dann, weil er der Letzte ist in dem Augenblick. Er hatte den Auftrag, aufs Licht hinzuweisen, wie wir es auch im Lied immer wieder singen. Und dann kommt natürlich noch mal ein kleiner Einschnitt. Johannes hatte auch Jünger. Du, da ist einer, der tauft. Das ist schon in Ordnung. Das ist derjenige, der da wirklich taufen darf. Ich mache es nur mit Wasser. Der tauft mit Heiligen Geist. Bin ja nicht mal gut genug, den die Schuhe zuzumachen oder aufzumachen. Und Jesus sagt ja, der Größte auf Erden, aber der Kleinste im Reich Gottes. Und Johannes sagt auch selber, er muss größer werden, ich muss kleiner werden. Ich muss abnehmen. Das ist die Demut des Johannes. Dieses 100% sich einlassen auf Jesus Christus, auf das, was kommen wird. Auf das, was er auf Erden tun soll. Wenn wir so wollen, Johannes, Bindeglied zwischen Altem und Neuem Testament, der Letzte im Alten Bund und der Allererste, der sagt, so sieht eine richtige Nachfolge aus, dass ihr ihm wirklich allererste Priorität einräumt. Ich will es als Erster tun, ich bin dann weg. War ja auch schade, wie er dann weggenommen wurde. Aber er hat seinen Dienst vollbracht. Es ist eigentlich so, wenn man will, wie im Sport, wie eine Staffel. Staffelstab wurde weitergegeben aus dem Alten in den Neuen Testament. Und man darf wirklich sagen, er hat ihn an den Messias weitergegeben. Denn er kennt sein Gesicht, er kennt seinen Namen, Jesus von Nazareth. Johannes ist der, der über die Ziellinie läuft. Mit Johannes geht das Alte Testament zu Ende. Mit Johannes hört der Erste Bund auf. Und er ist der, der Jesus persönlich die Hand reichen durfte. Und so kommt es dann dazu, dass wir sagen können, Gott erinnert sich meiner, so heißt der Name Zacharias. Und was heißt Johannes? Gott ist gnädig. Die Gnade Gottes kommt in Johannes zum ersten Mal zur Geltung. Sein Name ist praktisch prophetisch, dass wir sagen können, ja, jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt kommt der, der die Schuld der Menschen vergibt. Also, es gibt eine Adventsgeschichte vor der Adventsgeschichte. So können wir es hoffentlich sehen. Der Wegbereiter unseres Herrn Johannes. Aber er tritt zurück. Und es ist ja auch das Wichtige für uns, dass wir uns freuen, dass Jesus Christus gekommen ist, uns zu erlösen. Und dass wir uns freuen dürfen. Aber ich muss euch gestehen, ihr werdet fragen, warum Johannes hat es gemacht. Ich war so erstaunt, als ich diese Information gefunden habe, war ich so erstaunt. Wir lesen Lukas 1, lesen wir immer, ja, so ist es. Ja. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen mit reinnehmen, dass wir in Zukunft Lukas 1 noch ein bisschen anders lesen können. Amen.